Also die App quasi als Tool zu haben, um in die Vergangenheit zu reisen, das finde ich super cool.
Virtuelle Welten und so. Wird einem da nicht irgendwas vorgegaukelt?
Ist nicht linear wie in einem Buch?
Ich glaube, ich hätte mir damals in Schulzeiten total sowas gewünscht.
Und woher wissen wir das? Wir wissen das, weil wir eben mit Jugendlichen selbst gesprochen haben.
Friedensteinfunk, der Podcast der Friedenstein Stiftung Gotha. Folge 16. Erinnern, aber wie? Suspekt.
Hallo und herzlich willkommen in unserer neuen Folge. Heute geht es um ein Thema, um etwas, was wir eigentlich täglich machen, nämlich Erinnern. Es geht natürlich nicht darum, dass wir uns jetzt an den letzten Urlaub oder so erinnern, sondern es geht mehr um Erinnerungskultur. Und ich freue mich sehr, dass heute zwei hier sind, die praktisch beruflich erinnern. Einmal Birte Pater und Holger Obarius. Hallo.
Hallo.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Danke für die Einladung.
Gern. Birte ist Leiterin des Referats Education bei den Arolsen Archives. Vielleicht sollte man kurz erzählen, um was es sich da handelt. Es ist ein internationales Zentrum über NS-Verfolgung und ihr habt ein riesiges Archiv zu Opfern und Überlebenden des NS-Regimes und seid auch UNESCO-Weltdokumentenerbe. Kann man das so zusammenfassen?
Genau.
Vielleicht kann man auch sagen, ihr habt erst so den Schwerpunkt gehabt, Schicksale zu klären und Vermisste zu suchen. Und jetzt geht es eher so darum, Debatten vielleicht auch anzuregen oder in Richtung Vermittlungsarbeit.
Ja, das ist richtig. Wir haben eine zusätzliche Aufgabe quasi mit übernommen. Nichtsdestotrotz ist natürlich noch Dreh- und Angelpunkt die Klärung der Einzelschicksale. Uns erreichen bis heute jährlich knapp 20.000 Anfragen, die wir immer noch beantworten und das auch weiterhin tun werden.
Und von wem kommen diese Anfragen?
In der Regel sind das Familienangehörige weltweit, die sich an uns wenden, um eben die Schicksale ihrer Verwandten zu klären.
Mhm.
Das kann sowohl von Menschen sein, die ermordet worden sind, aber auch von Menschen, die überlebt haben. Das waren dann häufig Familien, in denen nicht so viel über diese Erlebnisse geredet wurde. Und dann gibt es doch die Generation danach, die ein Interesse entwickeln und eben herausfinden möchten, was genau passiert ist.
Und diese Menschen kommen auch zu euch, Holger. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was du machst.
Ich bin Leiter der Bildungsabteilung in der Gedenkstätte Buchenwald. Wir arbeiten mit Menschen, die zu uns kommen, die vor allen Dingen Interesse daran haben, was über Geschichte, über die Geschichte des Ortes Buchenwald zu lernen. Das ist ja sehr vielschichtig. Wir fokussieren natürlich die Zeit zwischen 1937 und 1945, als in Buchenwald eben dieses Konzentrationslager aufgebaut, betrieben, später dann eben im April 1945 befreit wurde. Und dann gibt es noch weitere Zeitschichten, über die wir Vermittlungsarbeit leisten.
Und wir drei, die Friedenstein Stiftung Gotha auch noch dazu. Mein Name ist übrigens Susanne Finne-Hör, ich bin Pressesprecherin der Stiftung. Wir haben ein gemeinsames Projekt gemacht, das nennt sich Deutsche Erinnerungslücke KZ Ohrdruf. Und es ging dabei darum, einen Ort bekannt zu machen, der direkt vor unserer Haustür liegt, den man aber eigentlich nicht kennt. Vielleicht kann einer von euch beiden mal erzählen, was ist das für ein Ort und warum er bei uns nicht bekannt ist, aber in den USA schon ein Begriff ist.
Also dieses Konzentrationslager Ohrdruf ist entstanden im Herbst 1944. Also ziemlich spät, muss man sagen, im Verlauf des Zweiten Weltkriegs. Und trotzdem hat es eine enorme Bedeutung bekommen. Zum Beispiel deswegen, weil sehr, sehr viele Menschen dorthin deportiert worden sind aus dem Hauptlager Buchenwald bei Weimar, eben nach Ohrdruf bei Gotha. Und insgesamt sind da 20.000 Menschen noch hingeschickt worden zwischen November 1944 und April 1945. Und von diesen 20.000 Menschen haben mehr als 7.000 den Aufenthalt dort nicht überlebt. Und zwar deswegen, weil sie zu extrem harter harter Zwangsarbeit eingesetzt waren auf Baustellen für unterirdische Anlagen. Die wahnwitzige Idee war, dass die Reichsregierung dort nochmal eine Zuflucht findet im Verlaufe dieses Kriegs. Ja, und das ist ja eine wahnsinnige Anzahl von Menschen, die dort gestorben sind, direkt vor Ort beziehungsweise deportiert worden sind zum Sterben nach Bergen-Belsen.
Und das ist auch nur eines von 130 Außenlagern von Buchenwald. Also das weiß man, man hört immer Buchenwald, aber dass so viele dazugehörten, weiß man oft gar nicht.
Genau, insofern steht das auch ein bisschen exemplarisch für diese große Anzahl von unterschiedlichen Außenlagern, die es gegeben hat. Wie gesagt, eines, das sehr spät gegründet wurde, aber besonders diesen Charakter von Zwangsarbeit auch symbolisiert und auch die Rücksichtslosigkeit, mit der in einer Situation, wo es aussichtslos war, an diesem Krieg noch irgendwas zu verändern, Menschen in den Tod getrieben worden sind.
Und woran liegt das nun, dass das in den USA bekannt ist? Und hier nicht?
Die Geschehnisse in Ortruf oder beziehungsweise der Ort selbst ist dann relativ gut dokumentiert für uns heute, weil er befreit worden ist von der amerikanischen Armee und Eisenhower damals noch in seiner Funktion im Militär relativ kurz nach der Befreiung mit Militärjournalistinnen nach Ortruf gefahren ist, um eben zu dokumentieren, wie die Lage vor Ort aussah und was dort Schreckliches passiert ist. Und dementsprechend gibt es sehr viele Fotos kurz nach der Befreiung. Und diese wurden dann veröffentlicht, auch in Zeitungen. Es ging vor allen Dingen eben auch darum zu erklären, der amerikanischen Bevölkerung, wie wichtig es ist, dass sie hier militärisch wirken. Auch da musste ja immer wieder von überzeugt werden, warum man an einem Krieg teilnimmt. Und das ist das eine. Und das andere ist eben, dass das USHMM, also das Holocaust-Museum in Washington, dort ist eigentlich die erste Erzählung oder der erste Raum sind Fotos ausgestellt aus dem Konzentrationslager Ortruf kurz nach der Befreiung mit Eisenhower selbst. Und alle eigentlich, die eben dieses Museum besuchen, kommen zuerst die Geschichte erzählt von dem Konzentrationslager Ortruf.
Ja, und der Grund, warum man das heute vielleicht gar nicht kennt, liegt auch daran, dass es überhaupt nicht zugänglich ist, das Areal. Heute ist da ja ein Truppenübungsplatz der Bundeswehr. Und aus diesem Grund wollten wir Mittel und Wege finden, wie man diesen Ort nun ins Bewusstsein rückt. Vielleicht könnt ihr mal darauf eingehen, welche Wege wir gefunden haben.
Ja, also begonnen haben wir mit der Lücke. Also die Lücke der Erinnerung hat ja nicht nur was damit zu tun, dass der Ort selbst schwer zu erschließen ist, sondern auch damit, dass eben vielleicht auch noch nicht das alles an Wissen aufgearbeitet wurde. Also es ist eine Erinnerungslücke, aber sicherlich auch eine wissenschaftliche Lücke. Eine große Aufgabe der Oasen Archives ist es ja, die Informationen, die wir bewahren, zugänglich zu machen. Und die Listen, diese 305 Seiten, die uns vorliegen von Menschen, die nach Ortruf deportiert worden sind, viele von Buchenwald dann eben aus, aber auch von anderen Orten, die mussten wir erstmal erfassen und in eine Datenbank eingeben, so dass man sie quasi auch recherchieren kann. Das heißt also auch eine Lücke schließen in der Erzählung von einzelnen Schicksalswegen. Und dafür haben wir unser Projekt eingesetzt, Every Name Counts. Da haben wir gemeinsam eine Erinnerungswoche, das war im Sommer 2023, ist also schon wirklich eine Weile her, dazu aufgerufen, vor allen Dingen Jugendliche dazu eingeladen, uns dabei zu helfen, sich diese Listen eben anzuschauen und dann von den historischen Originaldokumenten die Informationen der zu den Personen, also den Namen und was eben noch mit angegeben worden ist, einzugeben in unsere Datenbank. Und damit haben wir geschafft, dass wir eine Lücke geschlossen haben, indem wir über 30.000 Namen, die betroffen waren von der Deportation nach Ortruf, eben eingegeben haben in das System.
Ich erinnere mich dran, ich habe das auch gemacht und man bekommt dabei so ein ganz persönlichen Zugang eigentlich zu einer Person, die man nicht kennt. Und eigentlich gibt man ja auch nicht viel ein. Man gibt einen Nachnamen ein, einen Vornamen, vielleicht einen Beruf oder woher derjenige kam. Aber trotzdem kommt man in einen direkten Kontakt. Also das war sehr ergreifend auch, das zu machen. Also das erinnere ich mich gut dran, auch wenn es jetzt schon ein Jahr her ist. Es ist ja jetzt gerade noch etwas anderes erschienen, nämlich eine digitale Lernanwendung. Sie trägt den Namen Suspekt, Landschaft der Verbrechen, die noch weitergeht.
Darf ich kurz was einwenden?
Ja.
Es ging ja eben darum, dass Every Name Counts beinhaltete, dass Namen, die ja zunächst mal abstrakt sind, 30.000 war gerade so eine Zahl und Namen, ne, dass die in eine Datenbank eingetragen worden sind. Und weil dann noch Geburtsdaten dazu kamen, weil auch dazu kam, wo war die letzte Anschrift, ne, da bekommen diese Menschen plötzlich eine Persönlichkeit. Das ist zwar nur sozusagen so ein Anfang, aber es ist ein Beginn sozusagen, dass abstrakte Zahlen sozusagen eine Persönlichkeit bekommen, dass Menschen hinter diesen Zahlen hervortreten. So, das ist, sage ich mal, der Dreh- und Angelpunkt von Name Counts. Und das, was Suspekt jetzt als Lernanwendung noch sozusagen dazu liefert, ist, dass man diese Namen in den historischen Kontext hineinbringen kann, indem man versteht, wohin sind die eigentlich gebracht worden, zu einem Ort nämlich, der vorher unzugänglich war, dadurch, dass da eben ein Truppenübungsplatz sich befindet. Ich glaube, eigentlich unmittelbar nach 1945 ist da dieser Truppenübungsplatz entstanden und das blieb er und ist er bis heute. Und damit ist sozusagen der konkrete Ort, wo diese Menschen, um deren Namen quasi von den Listen abgeschrieben worden sind, in eine Datenbank gebracht wurden, wo haben die eigentlich gelitten? Wo waren die untergebracht? Wo mussten sie Zwangsarbeit verrichten? Das ist sozusagen jetzt das, was eben Suspekt als diese 360-Grad-Landschaft noch dazu gibt, sodass quasi dieser Abstraktionsgrad, der vorher sehr, sehr hoch war, weiter absinkt und Menschen sich Vorstellungen machen können von anderen Menschen. Nicht nur, wer die waren, sondern wo ihnen was passiert ist.
Ich würde das super gerne auch nochmal ergänzen. Das ist auf jeden Fall das Vermittlungsziel. Und zusätzlich hat es aber auch dazu geführt, dass wir eben diese Einzelschicksale so weit klären konnten, dass auch in den letzten anderthalb Jahren uns vermehrt Personen, die jetzt herausgefunden haben, dass ihre Familienangehörigen nach Ortruf verschleppt worden sind, ja, jetzt neues Wissen über den Verlauf der Verfolgung von Familienangehörigen erfahren.
Also du meinst jetzt im Nachgang von Every Name Counts, oder? Dass sie dadurch aufmerksam geworden sind?
Genau, dass sie aufmerksam geworden sind. Zum einen, dass wir darüber berichtet haben, dass wir Daten erhoben, also Daten eingegeben haben. Und zum anderen ist es halt eben jetzt auffindbar bei uns im Online-Archiv. Und das wird natürlich auch ergänzt. Das sind Geschichten, die erzählt werden, Fotos, die gebracht werden von den Menschen, die innerhalb der Familien aufbewahrt worden sind, vom Leben vor der Verfolgung zum Beispiel auch. Und ja, das ist eben auch sehr bewegend dabei.
Vielleicht können wir noch mal kurz in so eine Lernumgebung oder eben in Suspekt gehen. Das ist ja eine virtuelle Welt. Das heißt, man ist dort drin und was passiert dann?
Ja, Suspekt ist eine digitale Lernanwendung, wie du das schon beschrieben hast, Susanne. Die läuft in einem Webbrowser, also man muss das einfach quasi nur eingeben, kann draufklicken und es ist frei zugänglich. Dann wird man eingeladen, sich die Landschaft der Verbrechen anzuschauen. Und der erste Satz ist dabei, nicht an allen Orten gibt es Gedenkstätten. Und dann öffnet sich eine Landkarte, die den Ausschnitt zeigt aller Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald. Und das ist ein sehr großer Bereich, der sich erstreckt über den Bereich von Sachsen bis hin nach Nordrhein-Westfalen. Und dort haben wir verschiedene Punkte eingebaut, die man erkunden kann. Und das Erste, wozu wir einladen, ist, dass einen Vicky begrüßt. Vicky ist eine unsere Protagonistin, ein junges Mädchen, das gerade zu Familienbesuch ist in Thüringen und eben die Zeit nutzt, um sich die Gegend anzuschauen und zu erkunden, was hier eigentlich passiert ist. Und da stößt sie in ihrer Recherche eben auf das Konzentrationslager Ortruf. Und mit dieser Frage im Kopf, warum eigentlich so wenige Informationen vorhanden sind, um sich diesen Ort so quasi selbst erschließen zu können, fängt sie an, eben Recherchen zu machen. Und dann gibt es 5 Punkte, die wir ausgewählt haben und in einer 360-Grad-Anwendung erfasst haben. Das kann man sich vorstellen, quasi wie so bei Google Street View oder so. Das heißt, also man steht wirklich da, kann sich einmal komplett umdrehen und bekommt dann ganz viele unterschiedliche Geschichten erzählt.
Also bei Google Street View ist es ja allerdings nicht so, dass da auf einmal Fotos in der Luft rumfliegen. Die habt ihr eingebaut, ne?
Das ist richtig. Da sind sowohl Fotos, historische Fotos, als auch aktuelle Fragen, die sich Coco eben stellt und hier Antworten dazu finden kann. Das Ganze ist aber vor allen Dingen nonlinear aufgebaut. Das heißt also so, dass sich Jugendliche darin frei bewegen können und selbst entscheiden können, in welche Umgebung sie jetzt zum Beispiel eintauchen möchten oder aber auch, was sie sich denn jetzt genauer angucken möchten. Also sie können, auch die Verweildauer ist quasi die Frage, wollen sie sich das tiefer anschauen und einlesen, was möglich ist immer, oder wollen sie einfach nur sich einen kurzen Eindruck verschaffen über die historischen Fotos zum Beispiel, kurz nach der Befreiung.
Nur, dass Coco Vicky ist, du hast gerade Coco gesagt, das ist praktisch der richtige Name der Schauspielerin. Warum habt ihr sie Vicky genannt?
Wir hatten Dreharbeiten vor Ort und diese Dreharbeiten haben wir ja nicht alleine durchgeführt. Zum einen hat uns ein Filmteam geholfen, aber eben auch die Bundeswehr. Denn es ist ja zunächst erstmal nicht zugänglich, zumindest nicht alle Teile davon. Das heißt also, wir hatten 2 tolle Kollegen der Bundeswehr, die uns nicht nur in der Vorbereitung, aber natürlich auch während des Drehs begleitet haben. Und wir hatten mehrere Ideen, wie wir denn Coco nennen könnten. Und wir haben eigentlich irgendwie nach einem ziemlich neutralen Namen gesucht, mit dem sich vielleicht mehrere identifizieren können. Und dann hat der eine Kollege der Bundeswehr davon berichtet, dass seine Tochter Victoria heißt. Da waren wir uns am Set dann spontan einig, dass wir die anderen Namen fallen lassen und Vicky nehmen.
Den einen Bundeswehrsoldaten kann man auch befragen in der App. Das fand ich auch schön, dass ihr den da untergebracht habt. Aber ich höre gerade hier hinten im Kontrollraum, ist irgendeine Diskussion entbrannt. Vielleicht können wir mal kurz hören, worum es da geht.
Ja, also ich weiß nicht, virtuelle Welten und so. Wird einem da nicht irgendwas vorgegaukelt?
Vorgegaukelt?
Ja, eine fiktive Wirklichkeit. Als wäre man selbst da. Und irgendwann fährt niemand mehr hin und bleibt nur noch vorm Bildschirm hängen.
Ja, oder man kriegt gerade Lust, da mal hinzufahren.
Ja, aber dann braucht die App nicht.
Doch, na klar, für die ganzen historischen Hintergründe, für die Fotos und so.
Ja, aber die gibt's doch viel besser in Geschichtsbüchern als zum Nachlesen. Also ich glaube, ich brauche sowas nicht.
Ja, Oliver, wir sind ja auch nicht Generation Z, sondern ein paar Tage älter. Ganz knapp mal keine Boomer mehr, würde ich sagen. Dass wir nur Geschichtsbücher und olle Erklärfilme kennen, das muss ja nicht heißen, dass das für immer so bleiben muss.
Das war jetzt gemein.
Nichts da. Ich mache mich jetzt auf die Suche. Nach unserer Zielgruppe.
Aha.
Und ich frage die.
Und die ist da draußen.
Bis gleich.
Ciao.
Ich habe jetzt das Studio und die virtuellen Welten rund um Ortruf und Buchenwald verlassen und ich habe mich in die echte Welt aufgemacht, in die große, weite Welt der Museen und Erinnerungsorte. Denn fast jede Gedenkstätte und sogar viele Denkmäler haben ja mittlerweile ihre eigene App und das testen wir heute mal an. Neben mir steht eine echte Erinnerungsexpertin und außerdem eine Vertreterin unserer Zielgruppe, der Zielgruppe all dieser Apps. Darf ich vorstellen? Coco Kneffel, alias Vicky. Hallo Coco.
Hi Claudia, danke für die Einladung.
Hallo Coco, schön dich zu hören.
Hi Birte.
Genau, unsere Studiogäste, die kennen dich ja schon, denn du hast in dem Minigame Suspect die junge Frau gespielt, die die Userinnen und User herumführt und die ihre Eindrücke und Erlebnisse teilt. Vicky eben. Aber im echten Leben heißt du Coco und du bist gerade fertig mit deinem Filmstudium, nicht wahr? Wie bist du denn an die Rolle bei Suspekt gekommen?
Ja, genau, das ist auf jeden Fall richtig. Ich habe letztes Jahr meinen Abschlussfilm Heute ist jetzt gedreht und eine Person von meiner Filmcrew kannte Leute von Arreusen Archives. Und dann hat jemand von Arreusen Archives meinen Teaser für den Abschlussfilm gesehen, wo ich vor der Kamera war und das Skript sozusagen mitgestaltet habe. Und das fanden die irgendwie gut und interessant. Und so kam das dann irgendwie ins Rollen. Ja, und dann haben wir uns rangesetzt zusammen und weiter gebrainstormt, wie wir irgendwie weiterarbeiten können zusammen.
Ja, genau. Wie waren denn die Dreharbeiten? War das wie auf einem normalen Dreh? Braucht man da das gleiche Equipment wie bei einem normalen Dreh, wenn man so eine virtuelle Welt drehen will? Musstest du auch als Schauspielerin bestimmte Sachen beachten, nicht im Bild stehen oder irgendwie so?
Es ist schon sehr aufregend für mich gewesen, weil es auch meine erste Produktion mit 360 Grad war. Wir hatten eine externe Produktion dabei, Kubikfoto, die sich unter anderem auf 360 Grad Videos spezialisieren. Und die haben oder arbeiten zum Teil mit selbstentwickelten 360 Grad Kamera Rigs. Und ja, für mich war es super spannend. Also ich habe einen Prompter bekommen, weil wir zum Teil vor Ort die Skripte sogar noch verändert haben. Und das war super für mich, weil ich ein bisschen flexibler arbeiten konnte. Und ja, und dann haben wir quasi an einer Stelle gedreht mit der Kamera und haben dann die Kamera inklusive mir bewegt, sodass sie sich quasi dreht. Und wir haben auf jeden Fall, oder ich musste viel darauf achten, dass die Anschlüsse richtig sind, dass man quasi noch zur gleichen Position richtig steht. Oder wenn man jetzt eine rechte Hand oben hat, dann muss man schauen, dass man wieder die rechte Hand oben hat, damit man keine Anschlussfehler bekommt. Die Jungs von Kubikfoto waren aber zum Glück nur für die Technik da und das war super, weil ich dann zusammen mit Arreusen Archives mich nur auf die Skripte fokussieren konnte und das war dann auch mal ganz schön.
Du hast gesagt, das war das erste Mal, dass du mit einer 360-Grad-Kamera gedreht hast. Und im Gegensatz zum Film gibt es ja auch gar kein Drehbuch oder keine Geschichte linear, die erzählt wird. Wie war das für dich, für so ein hybrides Format, also für so eine App zu arbeiten?
Ich fand das hochspannend und ich bin so oder so totaler Fan schon immer gewesen, auch von Filmen, die so ein bisschen Genres brechen oder von Formaten, die so ein bisschen hybrid gestaltet sind. Von daher habe ich mich total gefreut, dass die Kooperation zustande kam und ich fand das total spannend und ja, bin gespannt, ob ich da noch mehr bei solchen Projekten mal mitwirken kann, weil ja, man total anders und neu denkt. Und das finde ich cool.
Ja, genau. Neu denken in diesen hybriden Formaten, also Gedenkstätten-Apps, Scrolly-Telling-Geschichten. Davon gibt es ja ein paar mittlerweile, eine Menge. Nicht jede kann jetzt mit einer virtuellen Welt aufwarten, wie bei Suspekt. Aber wenn man irgendwo hingeht und sich umschauen will, dann bekommt man ja auch meistens schon eine App angeboten. Genau, nämlich wie hier. Wir stehen hier in Berlin. Du lebst in Berlin und wir haben uns am Potsdamer Platz verabredet, denn hier lief ja die Berliner Mauer lang.
Ganz kurz, Achtung, historische Rekapitulation für alle, die noch mit Lexika aufgewachsen sind. Die Berliner Mauer war während der Teilung Deutschlands ein Grenzbefestigungssystem der Deutschen Demokratischen Republik, DDR, das vom 13. August 1961 bis zum 9. November 1989 bestand, um West-Berlin vom Gebiet der DDR abzuriegeln. Sie trennte den Ostteil und den Westteil der Stadt und umschloss alle drei Sektoren des Westteils. Im Falle eines sogenannten ungesetzlichen Grenzübertritts galt der Schießbefehl. Mehrere hundert Menschen kamen an der Berliner Mauer ums Leben. Am Abend des 9. November 1989 wurde die Berliner Mauer im Zuge der politischen Wende geöffnet. Sie verschwand schnell aus dem Berliner Stadtbild.
Und deswegen gibt es heute für Interessierte und TouristInnen die App Die Berliner Mauer.
Lass mal reinhören.
Potsdamer Platz, auch hier wieder das gleiche Bild in Richtung Leipziger Straße, Stacheldraht. Die Ebertstraße durchzieht ein tiefer Graben, der ausgehoben wurde. Die Pflastersteine und der Sand liegt auf der Straße. Hier sind starke Einheiten eingesetzt, um über das Ruinengelände, wo einst mal das Berolinerhaus stand, einen Zaun zu ziehen. Und trotz der frühen Morgenstunde an allen Grenzübergängen viele Westberliner, die neugierig hinüberblicken. Was ist eigentlich Ihr Eindruck?
Leipziger Straße, Ecke Ebertstraße, das ist ziemlich genau, wo wir jetzt stehen.
Das sieht ganz anders aus. Also die App quasi als Tool zu haben, um in die Vergangenheit zu reisen, das finde ich super cool. So ein bisschen die Möglichkeit gibt, historisches Material direkt vor Ort anzuhören und anzusehen. Das finde ich echt super.
Und um die Echtheit noch ein bisschen zu unterstreichen, stehen hier ja sogar noch ein paar Segmente von der Berliner Mauer herum. Aber wo genau die Mauer jetzt verlaufen ist?
Ah, nee, guck mal. Aber wenn du hier drückst, dann sieht man das hier auch in der App. Da haben sie den Mauerverlauf auf einer heutigen Karte eingezeichnet. Als schwarzen Strich da. Weißt du? Siehst du das?
Ah, ja, klar. Ein schwarzer Strich. Gut, schwarzer Strich besser als gar nichts. Und zeig mal, warte mal, hier gibt's dann auch noch einen O-Ton von Walter Ulbricht, der am nächsten Tag, am 14. August, die Mauerbaustelle besucht hat. Fernseh-, Radioreportagen aus der Zeit des Mauerfalls, also dann im November 89.
Diese West-Berliner Schiene und so weiter. Die Bevölkerung arbeitet und die anderen nicht mehr. Beschäftigen sich mit Spekulationen von West-Berlin aus. Das muss ein Ende haben.
Diese ganzen Originaltöne und Originalbilder, erleichtern die für dich den Zugang zur Geschichte, zum Miterleben, oder könntest du dir noch ganz andere Möglichkeiten und Zugänge vorstellen?
Also ich finde das super mit den ganzen Möglichkeiten heutzutage. Ich glaube, ich hätte mir damals in Schulzeiten total sowas gewünscht, weil ich das gar nicht so leicht fand, nur mit Schulbüchern und Bildern die ganze Geschichte zu verstehen. Und ich fand es nicht so leicht, sich das alles vorzustellen, wie das damals wohl alles war. Und von daher finde ich das super, wenn man gewisse Apps oder Social Media oder die Medien einfach als Tool nutzt, um einfach der Generation Z einfach die Bildung so ein bisschen neuer vermittelt oder die Geschichte so ein bisschen neuer vermittelt.
Das heißt, dein Fazit wäre also, das mit dem Miterleben in der Situation drin sein, das klappt gut und technisch und medial ist da noch eine Menge möglich.
Auf jeden Fall, richtig.
Gut, dann gehen wir vom Erinnerungsort Potsdamer Platz zurück auf den Friedenstein.
Ja, wir haben ja gerade jetzt schon mitbekommen, dass die Meinungen auseinandergehen, wie Bildungsarbeit auszusehen hat oder kann. Soll sie in Büchern stattfinden oder in Videos? Wie macht man denn jetzt ansprechende Bildungsarbeit? Frage an die Experten.
Da gibt's kein Patentrezept, muss man mal sagen. Denn die Rezeptionsgewohnheiten von Menschen sind sehr unterschiedlich. Und das ist genau der Punkt, herauszufinden, wie möchten Menschen eigentlich lernen. Und wenn wir zum Beispiel mit Schulklassen zu tun haben, sind sehr, sehr unterschiedliche Lerntypen natürlich da. Was auf jeden Fall gut funktioniert, ist, an Rezeptionsgewohnheiten junger Menschen anzuknüpfen. Und sie sind es gewohnt, eben sich in virtuellen Welten zu bewegen. Google Street View war ja gerade schon mal ein Stichwort, da zu navigieren. Das wissen die Digital Natives einfach, wie das funktioniert, ne? Und an der Stelle knüpft Suspekt an. Es bietet quasi etwas an, was es schon im Alltag in anderer Form gibt, und versucht sozusagen, diese Technologie jetzt zu übertragen in Erinnerungsarbeit oder auch Rechercheangebot zu machen. Man taucht ein in diese 360-Grad-Welt, man schaut sich um, indem man eben die Maus bewegt, und dann findet man quasi diese Ankerpunkte, die angeklickt werden können, wo dann eben das historische Foto aufgeht und eine kleine Erklärung dazu kommt, oder wo eben dann sich eine kurze Filmsequenz von historischen Filmaufnahmen aufgeht und Mensch sieht dann Eisenhower dort sich bewegen, eben in Schwarz-Weiß mit einem ehemaligen Häftling von Ohrdruf zusammen, der also gerade befreit ist, ja, und Eisenhower erklärt, was da los gewesen ist. Ja, das sieht man in dieser kurzen Sequenz. Und das Spannende ist, dass dann Informationen noch dazu geliefert werden, ne, dass Erstens kennt heutzutage nicht jeder Eisenhower, also wird die Erklärung geliefert, wer ist dieser Mensch eigentlich, dieser hochrangige oder der Oberbefehlshaber, der da gerade unterwegs ist, späterer Präsident, und wer begleitet ihn da? Das ist doch toll sozusagen, dass man quasi über die virtuelle Landschaft im Hier und Jetzt zurückgeholt wird, quasi in die Situation von 1945. Und selber entscheiden kann als Mensch, der sich da durchnavigiert, wie lange bleibe ich da drin, wie weit möchte ich mich vertiefen, will ich noch das Zusatzangebot lesen, was da so steht über die Personen, die man da sieht auf dem Foto oder auf der Filmsequenz, die ich jetzt als Beispiel genutzt habe, oder möchte ich einfach nur kurz das Foto sehen, vielleicht weiß mich auch erschreckt, schnell wieder raus da oder so. Ne? Man sieht ja durchaus auch unangenehme Dinge, ne? Tote Menschen sind dort auch tatsächlich zu sehen. Also das ist selbstbestimmtes Annähern an Geschichte. Mensch kann sich vertiefend damit beschäftigen oder auch nicht. Und es knüpft eben, und das war ja gerade der Dreh- und Angelpunkt, an Rezeptionsgewohnheiten an, die einfach super funktionieren und junge Leute eben abholen. Mhm. So.
Genau, und woher wissen wir das? Wir wissen das, weil wir eben mit Jugendlichen selbst gesprochen haben. Wir haben die Themen mit ihnen zusammenarbeitet, die dort vorkommen. Wir haben viele Workshops durchgeführt mit Schulklassen an unterschiedlichen Punkten in der Entwicklung und so eben probiert zu garantieren, dass wir bestmöglich, so weit wie man das halt eben schafft, die Themen auch von Jugendlichen, also die Ansprache und die Themen und dieses Tempo auffängt. Wir vermitteln viel historisches Wissen. Wir haben aber auch probiert, eben Themen aufzunehmen, die sich Jugendliche in Bezug auf die Erinnerungskultur selbst stellen. Da gibt es zum Beispiel ein Foto, das zeigt Motocross-Spuren an dem Ort der Zwangsarbeit heute. Und sie werden gefragt dann an diesem Punkt, wie sie dazu stehen. Wie sollte heute mit Erinnerungsorten umgegangen werden? Ist das okay, lebensalltägliche Dinge dort eben umzusetzen? Und wir geben da nicht die einzige Antwort drauf, sondern ermöglichen eigentlich eben einen Raum der Reflexion und Diskussion.
Und was sind so Antworten dann darauf? Wie geht man mit so einem Ort um?
Das wird total spannend diskutiert zwischen den Jugendlichen selbst. Und häufig haben sie auch eigene Erfahrungen von Erinnerungsorten aus ihrer Region oder vor ihrer Tür. Viele kennen natürlich die Stolpersteine, über die man nachdenkt im Alltag. Es gibt Diskussionen, die aufkommen. Zum Beispiel kann man in Frankfurt an der Großmarkthalle gab es ja zum Beispiel auch die Diskussion, kann man an Erinnerungsorten eben tanzen oder wie könnte die Tanzgruppe vielleicht, die sich dort regelmäßig trifft, eben das Thema aufnehmen und auch damit arbeiten.
Kann man da tanzen?
Also ich glaube, es ist immer wieder neu auszuhandeln, wie man damit umgeht oder umgehen möchte.
Ja genau, also ich meine, das ist ja der Punkt. Die Jugendlichen sollen doch zum Nachdenken angeregt werden und nicht irgendwelche von uns vorgefassten Meinungen reproduzieren, sondern eben im Diskurs zur eigenen Haltung finden. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, naja, also dort vor Ort gab es ja überhaupt kein Zeichen dafür, dass es sich überhaupt um einen Erinnerungsort handelt. Woher soll man das denn wissen, wenn diese Lücke eben da ist und das Gelände Motocross hergibt? Warum soll man denn da nicht Motocross fahren? Ne? Das ist doch total nachvollziehbar als Argument. Erst wenn sozusagen so ein Ort markiert ist als Erinnerungsort oder zum Beispiel auch als Friedhof. Ne? Im Falle von Buchenwald haben wir ja Massengräber auf dem Südhang des Ettersbergs. Und das könnte man ja auch auf Ohrdruf übertragen in gewisser Weise, weil da ja auch so viele Menschen vor Ort gestorben sind. Also könnte man auch sagen, gut, das hat einen Friedhofsstatus. Aber erst wenn Mensch das weiß, beginnt doch die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Es braucht sozusagen diese Verankerungen vor Ort auch, um darauf zu stoßen, dass da was ist, um irritiert zu werden und vielleicht zu sagen, ja, vielleicht ist Motocross auf einem ehemaligen Friedhofsgelände nicht okay. Ne? Aber genau das braucht es. Das haben wir dort vor Ort in dieser Landschaft eben nur spärlich. Und das liefert eben Suspekt in der digitalen Form. Nämlich, wie gesagt, nochmal dieser eigentlich relativ unzugängliche Ort, in Teilen zumindest dieser Truppenübungsplatz, ist quasi digital repräsentiert. Er ist als Erinnerungsort sozusagen erschließbar über das Mittel Browser, Internet, hat heutzutage jeder, man kann da hin und rein gehen. Ne?
Und Suspekt ist ja letztlich auch nicht nur ein Spiel sozusagen, was man alleine zu Hause im stillen Kämmerchen spielt, sondern ihr habt da auch richtige Bildungsmaterialien erarbeitet. Man kann das im Unterricht einsetzen, Lerngruppen bilden und ihr begleitet das auch, richtig, Birte?
Das ist richtig. Man kann sich an uns wenden. Wir geben gerne Einführungen in das Modul. Es gibt von Lehrkräften geschriebene Unterrichtsvorschläge mit verschiedenen Lernzielen für die unterschiedlichen Stufen.
Ihr habt doch auch, Birte, vor ein paar Jahren mal eine Studie gemacht, wie die Generation Z zu der NS-Zeit steht. Fließt sowas dann auch ein oder wie steht denn die Generation Z dazu?
Ja, bevor wir angefangen haben, eben digitale Lernangebote zu entwickeln, haben wir uns natürlich auch wissenschaftlich, also in einer breit angelegten quantitativen Studie, erstmal darüber informiert, was brauchen eigentlich Jugendliche, um sich mit der NS-Zeit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, die erste Information, und die ist wirklich wichtig, ist, junge Menschen haben Interesse daran. Das ist erstmal der Ausgangspunkt.
Absolut, ja, ja.
Mhm. Und davon ausgehend, geht es jetzt darum, aber wie und was wünschen Sie sich über Lernen in einer digitalen Zeit? Und da hat sich eben ganz klar gezeigt, dass Sie zum einen auch mit dem wachsenden zeitlichen Abstand sich wünschen, dass es konkrete Verbindungen in Ihre Gegenwart gibt. Warum lerne ich das? Wie lerne ich das? Was hat das mit mir heute zu tun? Das ist natürlich ein Thema, das viele Lernangebote ja auch immer aufnehmen und auch wir tun. Was auch dazu kommt, ist, dass sie ihre Gewohnheiten im digitalen Raum gerne umgesetzt sehen möchten in Lernsituationen. Und das ist tatsächlich so, dass sie die direkte Ansprache sich wünschen. Das ist das, was sie gewohnt sind. Und kürzere Bildungsnuggets sozusagen. Ne? Also sie wollen kürzere Informationen haben und aber auch die Freiheit, sich eben in ihrem Tempo und frei zu bewegen. Wir hatten in einer der Workshops, die wir durchgeführt haben mit Jugendlichen, gab es eine Rückmeldung und das war sehr positiv gemeint, dass es gibt keine richtige Ordnung.
Vielleicht ist das ja auch interessant für unsere Hörer, die sich ja vielleicht auch durch die App dann durchklicken. Man kann übrigens in den Shownotes, kommt man darauf. Nur, was meinst du jetzt mit dieser Ordnung?
Das ist ja ein Zitat von einem 17-jährigen Jungen aus Halle, der Suspekt eben erprobt hat. Und ich glaube, was er damit meinte, ist, dass es wirklich dazu einlädt, selbst zu entscheiden, für was man sich jetzt interessiert, ob man, in welchem Tempo man sich die Dinge anschaut und auch die Möglichkeit, das kam auch immer wieder als Rückmeldung, durchaus Dinge sich nochmal anzuschauen, also eine Wiederholung auch reinzubringen, wenn man etwas besonders interessant fand oder nicht verstanden hat.
Das heißt, es geht weg vom Frontalen, vom Buch, das einem vorschreibt, du musst jetzt erst die Seite lesen, dann geht's weiter, sondern ich kann es mir selbst raussuchen und eben, was du gerade beschrieben hast. Arbeitet ihr dann auch anders jetzt, Holger, als früher? Habt ihr eure Arbeit auf Vermittlungsarbeit umgestellt?
Na, ich würde sagen, wir haben unsere Vermittlungsarbeit erweitert um digitale Möglichkeiten beispielsweise. Wir haben zum Beispiel eine App, die nennt sich Den Dingen auf der Spur, eine digitale Anwendung, wo vor allen Dingen Jugendliche historische Objekte entdecken können, was sozusagen vom Prinzip her ähnlich ist zu dem, was Suspekt jetzt darstellt und wie es sich präsentiert. Ich glaube, der wesentliche Punkt, und das können vielleicht unsere jungen Hörerinnen und Hörer auch bestätigen, ist, dass das halt nicht so fertig rüberkommt, ja, sondern dass Mensch tatsächlich eine Auswahl hat und auch Dinge weglassen kann. Dass sozusagen die Selbstbestimmung desjenigen, derjenigen, die sich dort durch diese virtuelle Welt bewegt, spielt eine wesentliche Rolle. Und ich glaube und ich hoffe, ich bekomme da Bestätigung von denen, die hier zuhören, sagen, das ist doch ein wesentlicher Punkt, dass ich selbstbestimmt sagen kann, wie lange ich hier bin, wie tief ich hineingehe und wie viele Details ich wie abrufen möchte, in welcher Reihenfolge. Das ist alles nicht vorgegeben, ist nicht linear wie in einem Buch. Ja, ich will kein Buch diskreditieren. Buchwissen ist nach wie vor wichtig. Das ist irgendwie ja auch eine Grundlage für das, was dort verarbeitet worden ist. Aber sozusagen diese, ich würde schon fast sagen, spielerische Art, sich annähern zu können, an historisches Wissen, das rezipieren zu können, das ist doch das Wunderbare, dass es eben leicht geht. So ein Buch zu lesen, sozusagen seitenlang, das bringt ja auch eine gewisse Schwere mit sich. Allein schon die Anforderung an Konzentration, ja. Dort kann man einfach mal eine Pause machen, sich zurücklehnen, einen Schluck Mate trinken.
Wie du gerade.
Genau. Und dann eben weitermachen. So. Und das ist eben in anderen Rezeptionsformen so nicht gegeben, das Leichte oder fast schon Spielerische.
Das war eigentlich auch eine sehr schöne Überleitung wieder zurück ins Museum, denn da ist es ja letztlich auch so, man hat die Objekte und man kann sich jetzt überlegen, schaue ich mir das Objekt an, möchte ich mir ein anderes angucken, möchte ich mehr darüber erfahren, höre ich mir den Audioguide an, lese ich mir das Schildchen durch, also da ist es ja in gewisser Weise ähnlich. Und wir sind jetzt gedanklich vielleicht sogar ein bisschen wieder auf dem Friedenstein und da gibt es auch etwas, was eng mit Erinnerung verknüpft ist. Ein krummeliger alter Stiefel.
Guck mal, Mama, hier in der Vitrine.
Ach nö. Lass uns weitergehen. Das ist doch nur ein aller Stiefel. Und ein ziemlich unförmiger noch dazu. Wer trägt denn bitte sowas?
Ein alter Stiefel. Na super. Das höre ich Tag aus, Tag ein. Seit fast 500 Jahren. Alter Stiefel. Ein alter Stiefel. Aber immerhin, ein Stiefel, dessen Auftreten die Welt verändert hat. Oder jedenfalls fast. Oder viel eher. Unfreiwillig. Also jedenfalls meine Schuld war es nicht. Es war Schicksal und ein Quäntchen Pech. Mein Träger, Johann Friedrich I., genannt der Großmütige, war ein mächtiger Herrscher aus dem Hause Wettin und der Linie der Ernestiner. Herzog und Kurfürst. Und die Kurfürstenwürde, ja, die weckte Begehrlichkeiten. Nicht zuletzt bei Johann Friedrichs Vetter Moritz aus der Linie der Albertiner, der in kurzer Hand verriet und zum Kaiser überlief. Jedenfalls, der wackere und unerschütterliche Johann Friedrich hatte die protestantischen Reichsfürsten des Schmalkaldischen Bundes hinter sich versammelt und führte sie gegen die Heerscharen Karls des V. Ja, ja, die wissen schon, der, in dessen Reich die Sonne nicht unterging. Bis zu jenem schicksalhaften Tag, dem 24. April des Jahres 1547, mitten in der Schlacht von Mühlberg, irgendwo da östlich noch hinter Leipzig. Oh, verdammt, Nick Hogel hat mich erwischt. Verflucht! Kurfürst Johann Friedrich der Großmütige, verwundet. Vom Pferde gefallen, den katholischen Schergen hilflos ausgeliefert. Denn, das muss ich gestehen, der erhebliche Leibesumfang des tapferen Herzogs war nicht dazu angetan, ihn leichterdings wieder auf die Füße zu bringen.
Zu Hilfe! Hört mich denn niemand?
Die Schergen der habsburgischen Papisten ergriffen ihn. verwundeten ihn an der linken Wange.
Lasst mich los, elendes Gesindel! Steckt eure Schwerter ein!
Und schleiften ihn vor Kaiser Karl den V.
Wen haben wir denn da? Johann Friedrich der Großmütige.
Schmach und Schande. Herzog Johann Friedrich gefangen genommen und, um die Entehrung voll zu machen, entkleideten die verruchten Papisten meinen tapferen Herzog. Bodyshaming der schlimmsten Art, kann ich da nur sagen. Sie zogen ihm Helm, Brustpanzer, Arm- und Beinzeug aus und auch seine Stiefel. Dann schnappten sie sich einen 4-jährigen Bauernknaben, steckten ihn in meinen Schaft und ließen ihn ganz darin verschwinden. Johann Friedrich warfen sie in den Kerker. Sie nahmen ihm die Kurfürstenwürde und übertrugen sie seinem albertinischen Vetter, dem verräterischen Moritz, der mit den Papisten gemeinsame Sache gemacht hatte. Pfui, Spinne! Und ich wurde zur Kriegsbeute erklärt und gelangte in die Münchener Kunstkammer, wo ich jahrzehntelang versauerte. Johann Friedrich lebte noch 7 weitere Jahre, gründete die Universität Jena und ließ sich als Märtyrer des protestantischen Glaubens feiern. Nun ja, nach dem Verlust der Kurfürstenwürde war das so ziemlich das Einzige, was den Ernestinern noch übrig blieb.
Für Luther und den wahren Glauben hat er sein Leben gewagt.
Unser Glaubensheld.
Schutzherr der protestantischen Lande und Lehre.
Miles Christianus.
Ich aber sage euch, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Meine große Stunde kam Anno Domini 1632, als die schwedischen Truppen und mit ihnen Johann Friedrichs Urenkel die Residenzstadt München einnahmen.
Hast du ihn? Alles klar. Nichts wie los.
Sie befreiten mich aus der Hand der Katholiken und brachten mich ins heimische Weimar zurück. Die Schmach war getilgt, jedenfalls für mich. Und für den jungen Fürst Ernst den I. genannt, den Frommen, der sich alsbald an den Bau eines neuen, prachtvollen und repräsentativen Schlosses machte, des Friedensteins, hoch über der Stadt Gotha gelegen. Das Schloss war noch nicht fertig gebaut. Da hielt ich schon Einzug in die Kunstkammer, in der die prächtigsten und wichtigsten Memorabilia der Ernestiner den ihnen angemessenen Ort fanden. Ich darf also mit Fug und Recht behaupten, dass ich ein alter, unförmiger, unansehnlicher Stiefel, das dynastische Erbe des Hauses Wettin und namentlich der Linie der Ernestiner repräsentiere. Fragen Sie mal Charles III. In Großbritannien oder König Philipp in Belgien. Vielleicht passe ich Ihnen ja, denn so viel sei klar. Man kann auch ohne Kurfürstenwürde zu einer großen Dynastie aufsteigen. Und man kann auch ohne Glitzer, Glanz und Gloria zu einem bedeutenden Erinnerungsträger werden.
Und suspekt ist unser digitaler Erinnerungsträger. Und solche Lernangebote sollen ja nicht die klassische Bildungsarbeiten ersetzen, sondern ergänzen. Es ist eine Erweiterung. Es hat etwas damit zu tun, dass wir quasi das Beste aus den unterschiedlichen Methoden nehmen und anwenden. Insofern ist ja, also so ein Besuch im digitalen Ortruf soll ja nicht den Besuch in der Gedenkstätte Buchenwald ersetzen, sondern ergänzen.
Ja, genau. Also wenn wir uns das vorstellen, beispielsweise aus der Perspektive von Jugendlichen aus Gotha und Umgebung, dann beginnen sie ja sozusagen mit Geschichte vor der Haustür. Und dann sind sie auf dieses Thema Konzentrationslager gekommen, das sich eben als Ort vor ihrer eigenen Haustür befand und kommen dann nach Buchenwald und dort geht Bildungsarbeit eben weiter. Also das ist eine Art der Vorbereitung. Es kann aber auch eine Vertiefung sein, im Nachhinein, nach einem Besuch im Buchenwald zu gucken, was war eigentlich bei uns vor der Tür so los. Und das meint ja nicht nur Gotha, sondern das hat ja einen, geografisch gesehen eine weitere Reichweite, als jetzt immer nur Gotha beispielsweise zu nennen.
Ja, richtig, weil wir hatten auch mit Schulklassen in Bremen zusammengearbeitet und das ist eine sehr positive Rückmeldung, wenn junge Menschen sich das anschauen und dann auch sich fragen, was ist denn eigentlich vor meiner Haustür passiert? Welche Orte der Zwangsarbeit sind mir denn bekannt oder auch nicht bekannt? Und dann eben auf die Suche vielleicht auch gehen oder zumindest sensibilisierter sind dafür und die Augen aufhalten, welche Zeitschichten sich in ihrer Umgebung befinden.
Das ist ja gerade auch heute wichtig in Zeiten, wo andere Stimmen wieder lauter werden, wo es auch um Rassismus geht, Populismus. Schafft ihr es dann, Jugendliche anzuregen, auch sich dann in die politische Diskussion oder ins Handeln zu bringen?
Naja, also wenn Mensch sich auseinandersetzt mit nationalsozialistischer Vergangenheit, mit der extremen Diskriminierung bestimmter Menschen bis hin, dass sie getötet werden. Und zwar, wir reden nicht nur um einzelne Menschen, die da umgebracht worden sind, sondern eben um Tausende, Zehntausende. Dann ist ja die Frage, was lässt sich denn aus diesen Verbrechen eigentlich lernen? Natürlich ist es gut, wenn Jugendliche von alleine auf die Einsicht kommen, dass das natürlich der Endpunkt ist. Also wenn Menschen ermordet werden, dann ist das das Ende einer bestimmten Entwicklung, einer extremen Entwicklung. Und wenn sie dann sich die Frage stellen, wo war eigentlich der Anfang? Also Stichwort diskriminierende Sprache, dass Worte gefunden werden, um die Qualität eines Menschen verschwinden zu lassen hinter dem Begriff. Ja, das sind ja Dinge, die wir heute auch erleben, dass Begriffe gefunden werden, die die Person nicht mehr als Menschen erscheinen lassen, sondern irgendwie als Objekt. Ja, so ein Flüchtling beispielsweise. Ja, das ist doch gar kein geflüchteter Mensch mehr, der einen Anlass hatte, einen Grund hatte, seine Heimat zu verlassen, sondern ein Flüchtling ist plötzlich eine Welle. Ja, und sowas zu verstehen, dass Gewaltspiralen damit beginnen, dass Menschen sprachlich markiert werden, dass sie nicht mehr als Menschen erscheinen, das ist doch der eigentliche Kern dessen, was wir erreichen wollen. Diese Abstraktionsleistung, diese Erkenntnis zu gelangen, dass Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, sich nicht eins zu eins wiederholen heutzutage, aber dass es Parallelitäten und Ähnlichkeiten gibt in den Wirkmechanismen. Und da ist sozusagen Sprache ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die bewusst eingesetzt wird heutzutage von bestimmten politischen Akteuren, um Ziele zu erreichen, wie beispielsweise es wieder sagbar zu machen, dass Leute eben einfach keinen Wert für die Gesellschaft hätten angeblich und man sie deswegen aus der Gesellschaft ausschließen darf wieder. Ja, das, wie gesagt, das ist nicht dasselbe. Das ist nicht wieder Nationalsozialismus Reloaded 2.0 oder so, ja. Aber diese Wirkmechanismen, die Absichten, die dahinter stecken, sind sich leider sehr ähnlich, wenn wir auf bestimmte politische Akteure schauen. Ja, und wenn Jugendliche sozusagen über die Beschäftigung mit Vergangenen zu solchen Erkenntnissen kommen, dann ist das ganz toll. Und umso toller ist es, wenn Sie spielerisch das erreichen, indem Sie beispielsweise Suspekt benutzen, entdecken und dadurch eben zu Erkenntnissen angeregt werden. Und ich sehe das Potenzial, dass das funktioniert. Und wir haben es ja auch schon in den Feedbacks erfahren, dass das funktionieren kann.
Das war eigentlich ein wunderschönes Schlusswort. Möchtest du dazu noch was sagen, Birte?
Nee, das war wunderbar.
Okay, dann lassen wir das so stehen und laden ganz herzlich auf die Bildungsplattform ein. Wie gesagt, in den Shownotes findet ihr den Ort, wo ihr dann auch Suspekt spielen könnt und euch mit dieser Vergangenheit auseinandersetzen könnt. Ich möchte auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich Christoph grüßen. Christoph Moni, der hat das Projekt Deutsche Erinnerungslücke KZ Ortruf ursprünglich initiiert mal, war der Ansprechpartner und das Ganze wurde von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien gefördert.
Ja, danke Christoph, auch von meiner Seite.
Auch aus dem Team von den Arreusen Archives ein herzliches Dankeschön an Christoph.
Genau, dann winken wir in alle Richtungen. Danke, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Der Friedensteinfunk, das sind Susanne Finne-Hörr, Claudia Klein und Oliver Broth. Birte Pater von den Arolsen Archives und Holger Obarius von der Gedenkstätte Buchenwald haben uns ans Erinnern erinnert. Coco Kneffel hat uns virtuell ihre Stadt gezeigt. Und ein alter Stiefel ist zu einer großen Dynastie aufgestiegen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Friedensteiner Funkenschlag.